Herzlichen Glückwunsch, dass Sie jetzt in den Römerbrief sich hineinführen lassen, nicht durch mich, sondern ist immer der lebendige Jesus, der uns die Schrift öffnen will. Und immer wenn neues Leben in der Christenheit entstanden ist und es nicht nur Schaumschlägerei war, bisschen Emotion, Gefühl, Religiosität, sondern wenn es wirklich zum Festhalten an Jesus Christus geführt hat, dann hat Jesus die Schrift der Apostel und Propheten benutzt. Und in ganz besonderer Weise hat er den Römerbrief benutzt. Als das Christentum entstanden war in der Mittelmeerwelt und wir werden durch den Römerbrief hineingeführt werden in diese Entstehung des christlichen Glaubens, mehr noch, wie diese ganze Mittelmeerwelt plötzlich 100 Jahre nachdem Jesus in Palästina gewirkt hat, an entscheidenden Stützpunkten in Nordafrika, in Italien, in Spanien, Illyrien, Mazedonien, Kleinasien besetzt war von Standorten des christlichen Glaubens. Innerhalb von zwei Generationen wurde die Mittelmeerwelt erobert durch Jesus. Aber da gab es auch bald Konfusion, wo der Herr Jesus was macht, ist der Teufel auch los, der Fürst dieser Welt. Und er benutzt oft geistliche Aufbrüche, dass da, so wie Jesus sagt, wenn der Same ausgesät wird, kommt der Satan und reißt das Wort weg. Und plötzlich bleibt das noch Begeisterung, Emotion, Gefühle. Das Wort ist weg. Und da war es im 4. Jahrhundert in Nordafrika, in Hippo Regius, der Bischof Augustin Leben gehabt hat als Lebemann, vorher war er noch nicht Bischof. Seine Mutter Monika hat Sorgen um ihn gehabt, für ihn gebetet, dass er doch aus seinem oberflächlichen Leben herausfindet. Und eines Tages ist so als römischer Rhetor, als Rednerausbildung gehabt, auf und ab gegangen, mit seiner Toga gekleidet. Und da kommt plötzlich wie eine Kinderstimme, tolle, lege, nimm, lies. Was soll ich lesen? Er geht in das Gartenhäuschen, ist eine Bibel aufgeschlagen. Römer 13, lasst uns ehrbar wandeln als am Tag. Nicht in Unzucht und Saufen, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Das hat bei ihm eingeschlagen, dass er ein anderer Mensch wurde. Der Jesus hat den Römerbrief benutzt. Und in seinem Leben hat er in entscheidenden Auseinandersetzungen wesentliche Grundlinien dann des christlichen Glaubens verteidigen können gegen alle Verwirrung. Etwa als Christen sagt, es kommt hauptsächlich darauf an, dass wir Gutes tun, dass wir die Welt verändern, dass wir eine gute Gesinnung haben. Hat Augustin gesagt, es kommt alles darauf an, dass ihr dem lebendigen Jesus etwas zutraut. Wir sind doch bloß armselige Leute, was kriegen wir fertig? Also dieser Kampf mit dem Pelagianismus, dass wir so viel tun können, im Augenblick, Jahr 2004, haben wir der Christenheit, der ganzen Weltkugel, diese Verirrung, dass wir meinen, wir können die Welt verändern. Wir können die Welt der Gerechtigkeit, des Friedens, Bewahrung, der Schöpfung machen, wenn wir uns nur ein wenig am Riemen reißen und vergessen, dass Jesus das Entscheidende tun will. Also der Augustin hat durch den Römerbrief Entscheidendes gelernt. Das Gleiche könnte ich, werde das immer wieder einfügen, von Martin Luther sagen, die Reformation hat damit begonnen, das lebendige Jesus, dem Martin Luther Römer 1, Vers 17 zugeteilt hat und er plötzlich eine Erkenntnis hatte, ein Aha-Erlebnis. Überall in der Christenheit, wo neues Leben gewachsen ist, ich werde immer wieder davon erzählen, hat Jesus den Römerbrief benutzt und Sie sind bevorrechtigt, dass Sie jetzt in diesen 3 Wochen etwas vertrauter werden können mit dem, was Jesus Ihnen durch den Römerbrief sagt. Wir schlagen auf Römer 1. Die Schwierigkeit wird sein, dass wir sehr verschiedene Bibelausgaben haben, aber wir können uns dann trotzdem einigen auf die Texte. Es ist schön, dass es verschiedene Übersetzungen gibt, aber auch etwas verwirrend. Man kann ganze Hauskreisabende damit füllen, dass man sagt, was steht bei dir an diesem Vers in der Elberfelder Bibel und was steht bei dir in der Guten Nachricht, ohne dass man fragt, was will denn Jesus durch die verschiedenen Übersetzungen, Übertragungen uns helfen zu sagen. Wir schlagen auf, der Brief an die Römer, Kapitel 1, so hat natürlich der Paulus seinen Brief nicht angefangen, dass er gesagt hat, Kapitel 1, Vers 1. Die Kapiteleinteilungen der Bibel sind ums Jahr 1200 gemacht worden von einem sehr klugen Abt, der gesagt hat, wenn wir im Briefverkehr untereinander sind zwischen den Klöstern und uns einigen wollen, dann müssen wir immer sagen, dabei im Römerbrief in der Mitte, aber ein bisschen vor der Mitte steht ein neuer Satz, der so beginnt, wiederum. Da hat er gesagt, dann hacken wir das Ganze lieber auseinander in normale Teile. Und manchmal sind die Einteilungen ziemlich willkürlich. Am deutlichsten ist etwa Jesaja 52, 53, dass eine Einheit, die ganz zusammengehört, da hat man fast mit dem Fallbeil gesagt, jetzt ist genug, jetzt beginnt Jesaja 53. Ist nur zur Verständigung, dass wir schneller die einzelnen Abschnitte finden und später hat man es noch unterteilt in einzelne Verse. Auch die Verse sind erst später eingeführt. Paulus hat natürlich an einem Stück seinen Brief diktiert oder geschrieben. Was meinen Sie? Er heißt diktiert, schreibt durch Epaphras, meinen lieben Diener, und nun kommt der Gruß mit meiner eigenen Paulushand im Galaterbrief. Mit diesen großen Buchstaben schreibe ich, er hat diktiert. Und viele seiner Briefe sind im Gefängnis entstanden, er ist wahrscheinlich in der Zelle auf und abgelaufen. So wie man im Gehen, die griechischen und römischen Philosophen haben sehr viel im Gehen, die waren Peripatetiker, Herumwandler. Im Gehen haben die ihre Gedanken entwickelt, wie wenn der Chef früher seiner Sekretärin diktiert hat, nicht? Seine Gedanken entwickelt. Also wir fangen an. Paulus, das reicht uns mal für die nächste halbe Stunde. Keine Sorge, wir kommen schon durch den Römerbrief durch, aber warum schreibt denn der hier Paulus an? Für sich hat er doch ganz anders geheißen. Er stammte aus dem Stamm Benjamin und hat den Namen des großen Königs aus dem Stamm Benjamin gehabt. Saul, der erwählt war aus dem kleinsten Stamm. Und es gibt ja ein Sprichwort, wie aus einem Saulus ein Paulus wird. Aber Paulus hat diesen Namen wahrscheinlich schon seit seiner Jugendzeit getragen. Damals hat man im Mittelmeerraum als Jude, der Paulus war, einen hebräischen Namen gehabt, Saul, und noch einen griechischen Namen. Und wahrscheinlich war es sogar ein Neckname. Paulus heißt der Kleine, der Stippig, er wird von Körpergröße so 1,60, 1,62 gewesen sein. Wir wissen aus dem Korintherbrief, seine Gestalt ist unansehnlich. Er wird kein so 1,90 Meter Mensch, kein Billy Graham gewesen sein. Wenn man sagt, guten Tag, wo man hinaufschauen muss. Paulus, der Kleine. Und in ganz großer Demut benutzt Paulus diesen Namen, der vielleicht sogar ein Neckname war, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Mit einem Wort der Demut fängt der Römerbrief an. Und dazu wird gesagt, ein Knecht des Christus Jesus, ich vermeide immer diese komischen Genitive und Dative Christo und Akkusativ Christum, sonst weiß man nicht, ob man am Schluss sagen muss Christa oder Christum oder sowas. Ein Apostel des Christus Jesus. Aber hier steht ein Knecht. Auch das ist wieder eine Bezeichnung der ganz großen Demut, ein Sklave. Im Psalm 123, Vers 2. Eine wichtige Stelle fürs Verständnis als Knecht. Wie Knechte schauen auf die Hände ihres Herrn, so schaue ich auf zum Herrn. So will ich abhängig sein von meinem Herrn Jesus Christus, ein Knecht des Jesus Christus. Wie packt er es an? Was will er getan haben? Sie erinnern sich vielleicht, als der Saulus vor Damaskus durch Jesus gestellt worden war und berufen worden war, hat Jesus zu ihm gesagt, der Auferstandene, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen, zu löcken. Ich bin hinter dir her, wie so ein Treiber seinem Tier den Leitstab hinters Ohr setzt, wenn du ausschlägst, dann verwundest du dich selber. Ich möchte dich führen. Und so hat Paulus lebenslang sich führen lassen vom lebendigen Jesus, ein Knecht des Jesus Christus. Und zugleich war die Bezeichnung ein Knecht auch ein Ehrentitel. Wenn Sie etwa am Schluss vom 5. Mosebuch lesen, 5. Mose 34, kommt vom Sterben des Mose, als nun Mose, der Knecht Gottes. Es war ein Ehrentitel mehr als der Erlöser, mehr als der Prophet, mehr als der Wundertäter. Ein Knecht Gottes. 5. Mose 34, Vers 5, wenn Sie die Stelle wissen wollen. Die beiden Stellen, Psalm 123, Vers 2 und 5. Mose 34, ich habe es in meiner Bibel mit Bleistift drüber geschrieben, über das Wort Knecht, damit wir gleich wissen, diese Doppelheit, so hat sich Paulus verstanden. Aber jetzt für uns in diesem Bibelkurs, Paulus, wo wissen wir etwas über ihn? Woher können wir etwas über ihn erfahren? Was sind die entscheidenden Stellen, die uns informieren über den Paulus? Wir haben die Geschichte, wie Paulus berufen wurde, ja, vor Damaskus in Apostelgeschichte 9, aber am schönsten ist es vielleicht dargestellt in Apostelgeschichte 26. Aber das Apostelgeschichte, wenn Sie einmal aufschlagen, noch viel früher, Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22, ich bitte Sie, dass Sie das einmal aufschlagen, Apostelgeschichte 22. Da sagt Paulus bei seiner Verhaftung in Jerusalem seine ganze Lebensgeschichte in Kürze. Apostelgeschichte 22, ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu, wenn ich mich jetzt vor euch verantworte. Als sie aber hörten, dass auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sprach, Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien. Tarsus sitzt hier, die kilikische Pforte, wo es dann hineingeht, in das Hochland der Türkei, da ist Paulus geboren in dieser Hafenstadt, aber aufgewachsen, sagt er sofort, in dieser Stadt, nämlich in Jerusalem, und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Gamaliel war ein ganz großer jüdischer Rabbi. Paulus hat die beste jüdische Hochschule besucht, die es überhaupt gibt, den besten Lehrer gehabt. Und sich im Gesetz Gottes, Ausdruck fürs Alte Testament insgesamt, ausgekannt. Ein richtiger Jude kann das Alte Testament auswendig. So gut, dass er sogar rückwärts sagen kann. Das gehört dazu. Unterwiesen im Gesetz schon als Zwölfjähriger, wenn die Juden ihre Art Konfirmation haben, müssen sie ganz große Teile des hebräischen Alten Testaments auswendig können. Unterwiesen mit allem Fleiß bei Gamaliel. Deshalb später die Briefe des Apostels Paulus sind mehr, als wir oft ahnen, durchsetzt mit Assoziationen, mit Hinweisen aufs alttestamentliche Schrift. In der hat er gelebt, das ist ihm bloß so zugeflogen. Wenn er vom Knecht Gottes sprach, dachte er auch zugleich Jesaja 53, Jesaja 40, du bist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem ich wohlgefallen habe. Sie müssen das immer, wie wenn mehrere Saiten mitschwingen, bei Paulus mithören. Und je mehr sie als Christen sich ins Alte Testament vertieften, werden sie merken, ach, das hat der Paulus gemeint. Er war unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich bahnt Männer und Frauen und warf sie in Gefängnis, wie mir auch der hohe Priester und alle Ältesten bezeugen. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren als Christen, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Schaul, Schaul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir rede, hörten sie nicht. Ich fragte aber, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf, geh nach Damaskus, dort wird man dir alles sagen, was zu dir zu tun aufgetragen ist. Und jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 21. Und er sprach zu mir, geh hin, ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und zu diesem kurzen Selbstbericht des Apostels Paulus in Apostelgeschichte 22, der uns sagt, wer denn der Paulus war, können Sie das andere Lebenszeugnis dazu nehmen, 1. Timotheus 1. Der Timotheus, Timotheus 1, Abvers 12. Das große Bekenntnis des Apostels Paulus. Wenn es Ihnen zu schnell geht mit dem Aufschlagen, schreien Sie Stopp. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus. Bei Paulus oft so gesagt, nicht Jesus Christus, sondern Christus Jesus. Christus ist der Titel, Und Jesus ist der Name. Wie wir sagen, der Herr Jesus, der Erlöser Jesus, ist Christus, der Messias, gell? Deshalb seien Sie nicht verwundert, wenn es bei Paulus oft heißt, Christus Jesus. Wir sind zu sehr gewohnt, dass wir von Jesus Christus sprechen. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus. Er hat mich stark gemacht und für treu erachtet und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Unter denen bin ich der Erste, bin ich Nummer eins, der Flügelmann. Denn darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Christus Jesus an mir als allererstem, als Prototyp, wie beim Daimler manche Prototypen hergestellt werden, sind die ersten dann. Man weiß, wie die folgenden Modelle aussehen werden. Ich bin der Prototyp Nummer eins, Modell, exemplarisch. An mir, an erster Stelle, Gott erweist alle Geduld zum Vorbild für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Mensch, wenn Jesus mich herumgebracht hat, der ich ein Verfolger und Lästerer war, der ich auf den Namen Jesus nichts gegeben habe. Jesus von Nazareth, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Ja, lächerlich, dieser Zimmermannsgeselle da von Galiläa. Um der Ehre Gottes willen hat er gemeint, ich rotte alle aus, die sagen, der ist vom Tod auferweckt. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, damit man weiß, wie Gott Leute herumkriegen kann. Und er hat mir ein Amt gegeben, er hat mich treu erachtet, in ein Amt eingesetzt. Das alles steht hinter dem einen Paulus, ein Knecht des Christus Jesus. Und noch viel mehr. Wenn Sie jetzt, wenn wir miteinander den Römerbrief lesen, oder privat, wenn Sie die Bibel lesen, an Stellen kommen, und der Paulus sagt, wollen habe ich wohl, Römer 7, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, das ist Paulus. Der Diplomat sagt, ihr müsst alle so schön und anständig leben, wie ich lebe. Ich habe das Böse hinter mir gelassen. Ich führe ein reines Siegerleben. Die Sünde kann mir nichts mehr antun. Nein, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Da merkt sich wieder Paulus, der ist voll Dampf. Der ist nicht langweilig, hochinteressant. Der kämpft und wird, der muss ringen mit den dämonischen Gewalten, die noch in seinem Leben sind. Paulus, ein Knecht des Christus Jesus. So haben wir jetzt angefangen mit dem Römerbrief. Berufen zum Apostel. Wann ist er berufen worden zum Apostel? Apostelgeschichte 22, Vers 15 steht, und dann hat er in Damaskus gesagt, geh hin, ich will dich in die Ferne unter die Heiden senden. War der Spezialauftrag an diesen Paulus. Wie hieß denn der Auftrag an die übrigen Jünger? Ihr sollt in Jerusalem bleiben. Ende vom Lukas-Evangelium steht es, Anfang der Apostelgeschichte. Bis ihr empfangen werdet die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem und ausgezeichnet und Judäa und in Galiläa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Schwerpunkt für die Apostel war, da wo man eigentlich denken sollte, der Herr Jesus sagt, jetzt ist vorbei, euer Haus wird euch Wüste gelassen. Ich wollte euch sammeln wie eine Gruppe, ihr könnt kein sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Da fängt Jesus nochmal an. Ist Das Wunder von Pfingsten in Jerusalem. Ich gebe nicht auf. Aber der Paulus hat den Auftrag, ich will dich in die Ferne zu den Heiden sehen. Paulus, ein Knecht des Jesus Christus, berufen zum Apostel. Er schreibt diesen Brief, der Absender wird bei Briefen im Altertum immer zuerst genannt, so wie wir es heute auch machen, auf dem Briefbogen steht oben zuerst der Absender, wenn Sie einen gedruckten Briefbogen haben. Und dann steht die Adresse. So ist im Altertum auch gewesen, man nennt zuerst den Absender, Paulus, ein Knecht des Christus Jesus, berufen zum Apostel. Und in Vers 7 werden die Adressaten genannt, an wen der Brief gerichtet ist. Jetzt wollen wir das uns mal eintun, Vers 7, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Was wissen wir über Rom, außer dass Asterix und Obelix manchmal unter den Gladiatoren waren oder sonst was nicht? Übrigens, Asterix und Obelix ist eine großartige Information, wie es im Römischen Reich zugegangen ist. Wer nicht zufällig auf dem humanistischen Gymnasium war, soll sehr viel Asterix und Obelix lesen. Da kriegt er auch sehr viel lateinische Begriffe mit. Das unbesiegt war. Also das gehört zur Grundkenntnis. Rom, da geht's zu wie im alten Rom, sagen wir im Sprichwort. Panem et Circenses, die Spiele und Brot, die Kaiser haben, die Riesenmassen, die sich in dieser Großstadt Rom gedrängt haben, bei Laune gehalten, durch die großen Zirkusspiele, und wenn sie nach Rom kommen, sehen sie die wunderbaren Stadien und Zirkus, Kolosseum, Kampf mit den wilden Tieren, die Gladiatorenkämpfe. Und es ging eben so zu, wie man sagt, wie im alten Rom. Deshalb schreibt der Paulus nach Römer 13, nicht in Unzucht und Kammern und Fressen und Saufen und so, Rom. Was wissen wir sonst noch über Rom? Ein Mischmasch aller möglichen Kulturen. Wenn Sie heute noch aufs Forum Romanum kommen, sehen Sie eine Vielzahl von Tempeln, griechischen Stil, römischen Stil. Die Römer haben zwar nicht sehr viel Kulturleistungen gehabt, sie haben sehr viel von Griechenland übernommen, aber sie hatten auch, Sie sehen bis heute in Rom, wunderbare ägyptische Kunstwerke. Die Römer haben gesammelt und haben da schon wunderbare Bauwerke aus Ägypten nach Rom transportiert. Es war ein Mischmasch der Kulturen, aber gar nicht bloß im negativen Sinn. So wie wir in unserer heutigen europäischen Kultur amerikanische und englische und französische Einflüsse haben, Spanisch, gell? Kriegt alles mit, also in Rom alles zusammengekommen, aber auch religiös. Es wurden all die religiösen großen Kulte, der Mithras-Kult aus Persien wurde eingeführt, die Magna Mater, die Kybele, heute sehen Sie noch im Forum Romanum Stellen, wo die Kybele verehrt wurde als Göttin, der Baals-Kult war dort. Es gab eigentlich nichts in Rom, was es nicht gab. Und so wie die deutschen Kaiser im ganzen Mittelalter eine Sehnsucht hatten, nach Rom zu kommen, so war es schon damals zur Zeit, Rom war die Stadt, die im Grund genommen das ganze Erbe, das früher im Zweistromland war, an sich gezogen hat. Man muss mal sehen, eine gewaltige Akzentverschiebung plötzlich aus dem Zweistromland, früher war Ägypten und Israel war Durchgangsland nach Assur und nach Persien. Und plötzlich ist die Mittelmeerwelt entscheidend wichtig. Ein Wissenschaftler hat mir gesagt, das Mittelmeer ist plötzlich wie ein großer Mutterleib geworden. Nordafrika war besiedelt, war nicht Wüste. Und dieses ganze römische Reich hat seine Kultur ausgebreitet. Die Römer haben fantastische Straßen gebaut. Und es war 100 Jahre Frieden. Wir erleben ja im Augenblick 60 Jahre Frieden. Das gab es früher nicht. Dass mal 100 Jahre Frieden war, gibt es in der Geschichte des Altertums überhaupt nicht. Der Professor Martin Hengel in Tübingen, Neutestamentler, sagt, wenn Gott irgendeine Zeit hätte auswählen müssen, die überhaupt ideal wäre zur Verbreitung des Evangeliums, hätte er diese 100 Jahre auswählen müssen, die er ausgewählt hat. Gott hat dafür gesorgt, dass Friedenszeit war, dass die Boten des Evangeliums nirgends durch Zollschranken oder was aufgehalten waren. Da war nicht wie heute in Afrika plötzlich eine Grenze da, halt, jetzt hier beginnt Nigeria, hier beginnt Südsudan, Durchmarschstraßen. Und bis heute können Sie auf den Landkarten sehen, wo die römischen Straßen waren. Gut befestigte Straßen über die Pässe der Schweiz. Also das war Rom, kulturell, religiös Mittelpunkt. Und wenn es die großen Maler nach Rom gezogen hat, der Goethe in der Campagna, so war immer ein Zug dort nach Rom. Schmelztiegel der Kulturen, der Religionen, Welthauptstadt, wie in unserem Körper das Herz das Zentrum ist, so war Rom das Herz des Römischen Reiches. Was das für eine Sache. Und da schreibt der Paulus hin. Wir wissen auch sonst noch einiges. Rom, darf Sie einmal bitten, aufzuschlagen, bloß damit Sie auch hellhörig werden für manches, was in der Bibel steht. Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18, danach verließ Paulus Athen, kam nach Korinth, dann kommen wir auf eine frühere Zeit, und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Da gibt's in den Akten des Kaisers Claudius einen wunderbaren Satz: Claudius, impulsore, Judäus tumultuantes, Roma expulit. Das heißt, der Kaiser Claudius warf die Juden aus Rom hinaus, weil sie über einen gewissen Christus sich gestritten haben. An was denken wir, was das für ein Christus war? War natürlich Jesus Christus. Ob das der Messias ist? Christus, Ausdruck für Messias, gell? Die Judengemeinde, die es in Rom gab, wie überall in den großen Städten der Mittelmeerwelt. Die Juden waren zerstreut quer über die Mittelmeerwelt. Oder auch besonders in Rom, tüchtige Leute. Und da gab es offenbar Leute, die von Jerusalem gekommen sind und gesagt haben, du, der Jesus von Nazareth, das ist der Christus. Und die haben gesagt, ihr seid verrückt, das gibt's doch nicht. Die haben gestritten und der Kaiser Claudius hat gesagt, ich möchte in meinem Reich Toleranz haben für alle Religionen. Wer die Kybele anbeten will, darf das. Wer die Magna Mater anbeten will, darf das. Wer Jude sein will, darf das. Aber untereinander gibt es keinen Streit. Und wenn ihr Streit habt, geht er heim nach Judäa. Das heißt, dass wahrscheinlich zur Zeit des Apostels Paulus gar nicht mehr viel Juden in Rom waren, sodass manche diesem Abschnitt Römer 1, an dem wir gerade sind, sagen, Römer 1, Vers 5, durch ihn, durch Jesus haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört. Manche Ausleger sagen, da gab es gar nicht mehr viel Juden, sondern da gab es bloß noch Leute, die zu den Völkern gehörten, zu den Goyim. Aber wahrscheinlich ist das ein bisschen eine überzogene Deutung. Bloß man muss wissen, der Claudius hatte die Juden vertrieben, die Juden aus Rom vertrieben, aber wir wissen in der Apostelgeschichte, dass Paulus zu den Juden in Rom gesprochen hat, ein paar muss doch noch geben. Jetzt haben wir bald die erste Einheit schon herum. Paulus, ein Knecht des Christus Jesus, ausgesandt als Apostel, schreibt an die Christengemeinde in Rom. Kennt er denn einige Leute in Rom? Wenn Sie den Römerbrief lesen und an Römer 15 und 16 kommen, wenn Sie einmal da hinüberschlagen, Römer 15, 16, dann sind Sie erstaunt, wie viele Leute der Paulus kennt. Römer 16, da kommt Vers 3, grüßt die Priska, die Priscilla und den Aquila, meine Mitarbeiterin Christus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Vers 5, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus, grüßt Epänetus, meinen Lieben, grüßt Maria, grüßt Andronikus und Junias und grüßt Ampliatus, grüßt Urbanus und Stachis und der Paulus kennt eine ganze Galerie, einen ganzen Katalog von denen. Wo ist denn der denen schon begegnet? Hier steht's ja, gell, die Priscilla und Aquila haben wir vorher in Korinth erlebt und der Epänetus in Vers 5, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist, war der erste Nachfolger in der Provinz Asien. Ja, was tut der plötzlich in Rom? Sie sehen schon an dieser Aufzählung in Kapitel 16, dass damals ein Drang war, wir wollen nach Rom. Alle Leute, die schnell ihren Koffer packen konnten und was leisten wollen, so wie wir nach dem Krieg, war der große Traum. Nach Amerika. Jeder, der einigermaßen auf sich hielt, hat gesagt, ein Studium in Amerika. Muss mindestens ein Jahr in Amerika verbringen. Und so war damals, wir gehen nach Rom. Eine Gemeinde von Leuten, die schnell ihren Koffer packen, die beweglich waren, die nicht gesagt haben, du musst erst einmal Häusle abzahlen. So, auf nach Rom. Wir machen unser Geschäft, da ist was los. Die Großstadt hat sie angezogen. Paulus kannte ein paar und wenn wir noch weiter im Römerbrief lesen, werden wir merken, er sagt, so lange habe ich schon versucht, nach Rom zu kommen. Vers 9 im Kapitel 1. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde, durch euren und meinen Glauben, Schluss von Vers 13, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Mensch, ich habe doch, Leute, schon so lange bete ich, dass ich endlich auch mal nach Rom komme. Ich kenne zwar ein paar von euch, aber bisher hat es sich einfach nicht ergeben. Ich bete drum und Schluss vom Römerbrief heißt jetzt, habe ich eigentlich bis nach Illyrien alles erfüllt mit dem Evangelium. Ich war in Thessalonik, ich war in Athen, ich war in Korinth, ich war in Ephesus, ich war in Milet. Ich habe all die großen Städte Gemeinde gegründet und jetzt möchte ich eigentlich dorthin kommen, wo das Evangelium noch nicht verkündigt ist, nämlich nach Spanien. War der Plan des Paulus, nach Spanien zu reisen. Und auf dem Weg nach Spanien möchte ich zu euch nach Rom kommen. Es ist offenbar anders gekommen. Nicht auf dem Weg nach Spanien ist er nach Rom gekommen, sondern Apostelsgeschichte als Gefangener. Er hat sich auf den Kaiser berufen, ich möchte vors kaiserliche Gericht gestellt werden, dass herauskommt, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Und dann wird die beschwerliche Seereise beschrieben, wie Paulus schließlich nach Rom kommt. Und da machen wir jetzt nach der Pause weiter. Denn der Römerbrief schließt konsequent an das Stichwort Rom, mit dem die Apostelgeschichte aufhört. Man hat oft gefragt, warum ist gerade der Römerbrief der erste Brief? Denn wahrscheinlich der älteste unter allen Briefen ist der erste Thessalonicher Brief. Warum hat man die Briefe nicht nach dem Alter geordnet? Weil man im Altertum viel mehr nach einem Stichwort ging. Einem Stichwort anschließend. Wo geht's logisch weiter? Am Schluss der Apostelgeschichte möchte man doch eigentlich wissen, wie geht's mit Rom weiter? Da passt der Römerbrief hinein. Und da machen wir nach der Pause auch weiter. Wir haben zu Beginn gehört, dass der Augustin, der Kirchenvater, der Bischof von Hippo Regius, durch das Nimm und Lies und dann auf Römer 13 gestoßen, Schluss von Römer 13, sein Leben verwandelt hat. Das war der Ruf Gottes aus dem Römerbrief. Martin Luther, der als Mönch eigentlich mit Gott gehadert hat. Immer wenn er an den Begriff kam, Römer 1, 17, wenn Sie mal lesen, es wird in ihm geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Er konnte ja sagen, mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihm verloren. Das ist ein Vers von Martin Luther. Wenn ich ein paar gute Werke tue, ein paar gute Emotionen in meinem Leben habe und das vergleiche mit dem vielen, was ich versäumt habe und wo ich eigensinnig war, selbstsüchtig, unwahrhaftig. Mensch, das reicht ja noch nicht mal, jetzt menschlich gesprochen, zu einem Mangelhaft, das ist ein ungenügend. Mein guten Werk, die galt nicht. Wenn ein Schüler mal zufällig eine 2 in der Arbeit hat, aber sonst lauter 6, das reißt nichts raus. So hat Luther die Gerechtigkeit, der heilige Gott, der sieht mein Leben an bis in den letzten Winkel. Und deshalb hat er den Begriff Gerechtigkeit Gottes gehasst, bis ihm in dem Augustiner Eremitenkloster in Wittenberg, dem heute das Lutherhaus untergebracht ist, vor 4 Wochen waren wir dort, plötzlich klar wurde, das Turmerlebnis, man kann ja Gerechtigkeit Gottes auch ganz anders verstehen. Diese Wes-Form, Gerechtigkeit des Gottes, benütze hier in Eitlingen und sonst wo manchmal ein dummes Beispiel. Die Frisur des Friseurs kann einmal seine eigene Frisur sein, mit der er seine letzten Haare noch zurechtbiegt, kann aber auch die Frisur sein, die der Friseur mir zupasst. Egal, nicht? Die können seine paar Härle sein, seine eigene Frisur des Friseurs, wie er die hingeklatscht hat mit Pomade, kann aber auch sein, wie er meine Haare mit Pomade hinklatscht. Und so ist Luther aufgegangen, eine grammatikalische, Gott kann auch Grammatik benutzen. Mensch, Gerechtigkeit ist ja nicht bloß das, dass Gott da sitzt auf dem Richterstuhl und sagt, mein lieber Rolf Schäffbuch, was ist aus deinem Leben geworden, sondern die Gerechtigkeit, die Gott in meinem Leben wirken will, die er mir schenken will, mit der Gott mein Leben umkleiden will. Und plötzlich, schreibt Luther, war es wieder Himmel auf Erden. An einer Entdeckung, Römer 1,17, aus der die ganze Reformation gekommen ist, nicht was wir Gott bringen, wie wir uns vor Gott entschuldigen, sondern was er in unserem Leben wirkt. Und plötzlich hat sie ihm der ganze Römerbrief erschlossen. Von diesem einen Vers aus werden wir auch den Einstieg finden müssen. Dann hat Martin Luther das dargestellt in seiner Einleitung zum Römerbrief. Die hat später den großen englischen Reformator John Wesley, den Gründer der Methodistenkirche, in seinem Leben total verändert, als er eines Abends diese Einleitung zum Römerbrief gelesen hat. Der letzte Name, den ich aufgeschrieben habe, Dr. Karl Barth, einer der größten Theologen in meiner Lebenszeit, der in Basel gelehrt hat, schrieb nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hinein in den seichten Liberalismus jener Tage ein Buch, das hieß Der Römerbrief. Und das hat die theologische Landschaft von da ab bis zum Jahr 1950 total verändert. Auch die Pfarrer, die sonst ein bisschen liberal gepredigt haben, wollten modern sein und haben da 40 Jahre lang das Evangelium verkündigt. Mit diesem einen Buch, das hat die theologische Landschaft verändert. Karl Barths Römerbrief. Ich habe den Namen hier erwähnt, Dr. Lamine Sané, den habe ich erlebt, ein 1,90 Meter Mann, Afrikaner aus Gambia, stammte aus dem Islam, kam zufällig an eine Bibel, und liest plötzlich, du lehrst andere und lehrst dich selbst nicht. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Da war sein Gewissen geweckt. Ich habe gemeint, ich sei ein guter Muslim. Und plötzlich entdecke ich die ganze Scheinheiligkeit meines Lebens. Du warst doch noch nie bei einer meiner guten Predigten. Wie möchtest du getauft werden, nicht? Er wollte zu Jesus gehören. Und heute ist einer der großen Theologieprofessoren in Amerika durch den Römerbrief. Gepackt einer aus dem Islam, nicht durch den Predigt eines Missionars, sondern durch den Bibelwort. Ich habe auch den Namen meiner Urgroßmutter aufgeschrieben, Barbara Kullen. Die war die Frau eines kleinen Dorfschulmeisters auf der Schwäbischen Alb. Und im Hauptdorf in Dettingen, Erms, ist neues Leben aus Gott aufgebrochen und oben im Filialort Hülben hat die Schulmeisterin den Pfarrer Fricker gefragt, was müssten wir in Hülben tun, damit auch sowas entsteht wie in Dettingen. Da hat er gesagt, Frau Schulmeisterin, lese Sie den Römerbrief. Und da hat sie angefangen, Römer 1, ist auch gekommen an Vers 18. Gott hat sie dahingegeben im Zorn, in allerlei Schlechtes, was nicht taugt, in Ohrenbläserei, hast und hat es wieder zugemacht. Und da hat der Pfarrer Fricker gesagt, nach einer Woche, Frau Schulmeisterin, wie ist gegangen mit dem Römerbrief? Da hat sie gesagt, der Römerbrief ist gut für die Dettinger, aber nichts für uns Hülbener. Sozusagen, so schlecht sind wir nicht, das brauchen wir nicht. Und da hat er bloß gesagt, lese Sie nochmal den Römerbrief. Und da hat an dem Ort Hülben, bis heute ein gesegneter Ort in unserer Familie, Jesus Einstieg gefunden, durch den Römerbrief. Dass plötzlich dieser Frau entdeckt wurde, ich brauche den Erlöser Jesus. Also, man könnte sehr viele andere Beispiele herbringen, wie Gott den Römerbrief benutzt hat, um neues Leben zu schaffen. Und jetzt holen wir unser Arbeitsblatt vor. Endlich an der Stelle, Römisch 1. Warum hat denn Jesus gerade, das hat ich doppelt, man braucht nicht alles doppelt machen, hat gerade durch Jesus, durch diesen Brief so viel Leben geweckt? Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, so wie das bei der Millionärsfrage auch ist, gell? Sie haben verschiedene Möglichkeiten auszuwählen. weil das der erste aller Briefe ist unter den 14 oder 15 Briefen, weil er leichter zu verstehen ist als alle anderen Briefe, weil in ihm zentrale Glaubensfragen angesprochen werden oder weil Rom damals die Welthauptstadt war. Ja, Sie haben schon durch Ihr Lachen und deutlich gemacht, wo Sie Ihre Stimme abgeben würden. Also nicht, weil der erste der Briefe ist, das könnte auch sein, gell? Weil man mit Interesse an sich, wenn man schon die Briefe liest, auf die Briefe stürzt, aber B stimmt gleich gar nicht, weil er leichter zu verstehen ist als alle anderen Briefe. Entschuldigen Sie meine Sache. Als es überhaupt nicht leicht zu verstehen. Der Petrus schreibt im ersten Petrusbrief am Schluss, unser lieber Bruder Paulus, dessen Briefe nicht leicht zu verstehen sind, so sehr schwer, aber trotzdem sind sie ganz gut zu lesen und wichtig. Aber so steht sogar in der Bibel schon, dass man beim Paulus eine harte Nuss knacken muss. Wie konnten die denn überhaupt damals so einen Brief, der an die Gemeinde in Rom geschickt wurde, verstehen? Sie müssen sich mal das klar machen. Die kommen zusammen da in irgendeinem Hinterhof in Rom. Und da sagt einer, wir haben einen Brief bekommen vom Apostel Paulus. Ja, lies ihn mal vor. Und da liest der Paulus, einen Apostel, berufen zum Apostel, nicht? Wie haben die das gemacht? Die haben doch sicher gesagt, stopp, das reicht mal für heute, die ersten drei Verse. Und dann müssen wir, wie im Volk Israel üblich war, Psalm 1, welcher nachsinnt über dem Gesetz Gottes Tag und Nacht, geht's Ihnen manchmal auch so, dass wenn der Pfarrer sagt, das Evangelium für den heutigen Tag steht im Hebräerbrief Kapitel 4, und dann liest er den Abschnitt, und dann sagt er, liebe Gemeinde, dass sie aus einer tiefen Ohnmacht aufwachen und sagen, jetzt habe ich eigentlich die letzten 4 Minuten überhaupt nicht mehr zugehört. Gell? Wir müssten Satz um Satz auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, geht aber hin und lernt, was das heißt, dass Gott sagt, ich habe Lust an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Wort aus den Evangelien. Dann meint Jesus, da kaut mal drauf rum, wie auf einem guten Kaugummi. Nicht? Das hat Jesus nicht vom Kaugummi gesprochen, aber sozusagen, ihr müsst mal mit, geht hin und lernt, überlegt es euch doch mal, lasst das mit euch gehen. Lasst das in eurem Kopf kreisen. Wir meinen immer, man müsste hoppla hopp etwas verstehen, wie man die Zeitung versteht. In der Bibel muss man ganz intensiv lesen, viele Dinge auch sich noch einmal herausschreiben, für einen Tag einen Satz herausnehmen und den mitnehmen, über dem nachdenken. So haben die den Römerbrief gelesen, weil es so schwer zu verstehen ist. Ganz wichtige Fragen. Wahrscheinlich ist es richtig, da haben Sie so durch Ihre Emotionen zu erkennen gegeben, weil im Römerbrief zentrale Glaubensfragen angesprochen werden. Was ist denn mit der Gerechtigkeit Gottes? Haben wir gesagt, Römer 1,17, in ihm wird Gerechtigkeit Gottes offenbar. Ist das bis heute eine zentrale Frage? Wie kann Gott das zulassen in Lengete? Wie kann Gott das zulassen, dass der ICE entgleist wird? Wie kann Gott das zulassen, die Flut auf der Elbe? Wie kann Gott den Irakkrieg zulassen? Die einen sagen, wie kann Gott zulassen, dass der Bush Präsident von Amerika ist und so macht jeder, hält dem lieben Gott vor, was er falsch gemacht hat. Wie konnte Gott zulassen, dass ein Hitler das deutsche Volk verführt bis zum absoluten Niedergang? Viele haben am Schluss vom Zweiten Weltkrieg gesagt, Mir war es nicht schuldig, mir war zwar in der Partei, aber der Hitler und gell, die Obernazi, gell, die Gauleiter, warum hat Gott das zugelassen? Der eine, manche von den Christen sagen, wie kann Gott das zulassen? Den moralischen Niedergang unseres Volkes. Wie kann Gott es zulassen, dass es seit Wochen nicht richtig regnet? Unsere Welt ist voll von der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Eine Grundfrage. Und etwa die Frage der Erlösung. Römer 7, wer wird mich erlösen von diesem Leib, dass ich das Gute tun will und nicht tun kann. Sie brauchen bloß die ganze Produktion der Fernsehanstalten ansehen oder der Produktion unserer Verlage. Es geht bei den Schriftstellern und Medienherstellern um keine andere Frage als um die, wir müssen sterben und es gibt viel Dreck und warum werde ich immer in den Dreck hineingezogen und warum soll das eigentlich schön sein, was nachher bloß zum Verderben von Familien und Kindern führt. Die Frage nach der Erlösung ist eine Zentralfrage. Die wird im Römerbrief behandelt. Und es ist nicht einfach, der Paulus stellt sich dieser Frage, vielleicht auch, weil in Rom der große Schmelztiegel war, weil es die Welthauptstadt war, mit denen hat er nicht Kinkerlitzchen bloß behandelt, sondern Zentralfragen, wo die Römer sich überlegt haben, gibt es denn eine Erlösung durch den Mithras, durch die Kybele, gibt es durch die Magna Mater? Das will ich euch sagen, dass es Erlösung durch Jesus gibt. Und warum? Begründet das auch. Also, dieser Brief hat so viel Leben geweckt, weil in ihm zentralste Fragen angesprochen werden. Also das können Sie jetzt, das C unterstreichen und B können Sie fröhlich durchstreichen, er ist gar nicht leicht zu verstehen. Manches müssen wir jetzt im Schnellverfahren machen. Eine Dame aus Ihrer Mitte ist vorher gekommen und hat gesagt, wo steht das mit Spanien? Da gebe ich gern Auskunft. Also wenn Sie nachher immer Rückfragen haben, kommen Sie auch zu mir und fragen mich. Oder suchen selber. Immer sehr schön in der Bibel zu forschen. Römisch 2. Warum wurde denn der Brief an die Gemeinde zu Rom an die Spitze aller Briefe gestellt? Warum hat man den nach vorne gezogen und da haben wir die letzte Einheit aufgehört? Weil der letzte Abschnitt in der Apostelgeschichte, in der vorausgehenden Apostelgeschichte, berichtet Paulus in Rom. Wir schlagen einmal auf Apostelgeschichte 28. Ab Vers 11. Paulus war in furchtbaren Seestürmen an der Insel Malta, dann schließlich Melite. Da hat sich ein Schiffbruch erlebt, wurde gerettet. Und dann kommt, wie sie von Syrakus durch die Straße von Messina fahren, nach Neapolis, das heutige Neapel, Puteoli, und dann zu Fuß auf der Straße via Appia laufen, bis zu den drei Gaststätten, Tres Tabernae. Da kommen ihnen Gemeindeglieder von Rom entgegen. Wir lesen geschwind ab Vers 11, Kapitel 28. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandrien, das bei der Insel Malta überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte. Und als wir nach Syrakus kamen, blieben wir 3 Tage da. Und von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Region, Reggio Calabria heute. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Der Name steckt im heutigen Neapel drin, das ist Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage da zu bleiben, und so kamen wir nach Rom. Dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis zum Forum Appii auf der Via Appia, der großen Straße, und Tres Tabernae, die drei Wirtschaften, die drei Tavernen. Als Paulus sie sah, nicht die drei Tavernen, sondern die Brüder, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Immer wichtig, dass wir es aufs Richtige beziehen. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Es gab also doch noch Juden wieder wahrscheinlich in Rom. Und als die zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich mein Volk gegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Weil Israel auf den Messias hofft und ich weiß, wer der Messias ist. Und das hat man mir nicht geglaubt, dass ich weiß, dass Jesus der Messias ist. Um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Es war wichtig, ich habe nichts gegen euch gesagt, sondern im Gegenteil, man hat mich angeklagt. Ich wollte euch nicht schlecht machen. Vers 21, sie aber sprachen zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet und gesagt hat, doch wollen wir von dir hören. Was denkst du denn von dieser Sekte, die uns bekannt geworden ist, dass ihr an allen Enden widersprochen wird? Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus, aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Wunderbar, jetzt haben sie in einem Vers, und da sagt man immer, der Lukas, der war Arzt, der hat nicht so genau Bescheid gewusst in theologischen Dingen. Ha, großartig formuliert. Paulus benutzt bei den Ältesten der Gemeinde, bei den Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde in Rom, das Gesetz und die Propheten. Sag, guck mal, Jesaja hat gesagt, der Allerverachtetste und Unwerteste, aber der Plan des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Guck mal, der Mose hat gesagt, einen wie mich, einen Erlöser, wird Gott senden. Den sollt ihr hören. Paulus hat lauter Zitate aus dem Alten Testament gebracht, die Autorität für Juden, und predigte den Juden Jesus aus dem Gesetz des Mose und den Propheten. Erklärte, bezeugte ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus. Er ist das Reich Gottes in Person, auf das wir warten. Das Reich des Messias. Nach jüdischer Zeitrechnung geht es so: 1000 Jahre vor dem Gesetz, 1000 Jahre mit dem Gesetz und dann kommen die 1000 Jahre des Messias. Das Reich kommt. Und Jesus sagt, es ist Reich da mit dem Jesus, mit dem Messias. Predigt ihn aus dem Gesetz. Sie waren untereinander uneins. Und jetzt nehmen wir die Schlussverse, Vers 28 bis 31. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist. Sie werden es hören. Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte vom Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Und jetzt schließt in unseren Bibeln an der Brief an die Gemeinde in Rom, nachdem in der Apostelgeschichte gesagt ist, da in Rom hat Paulus 2 Jahre lang jetzt auf eigenartige Weise vom Herrn Jesus verkündigen können. Und eigentlich hat er vorher schon lange den Wunsch gehabt, nach Rom zu kommen. Nachzulesen im Brief an die Gemeinde in Rom. Es ergänzt sich. Es ist wirklich ein wichtiges Scharnier, Apostelgeschichte 28 und Römer 1. Also der einfachste Grund, wir sind bei Römisch 2a, der einfachste Grund könnte gewesen sein, dass die Apostelgeschichte damit aufhört, dass Paulus doch noch nach Rom gekommen ist. Er wollte nach Rom kommen, ob es Gott doch schicken möchte. Ich habe Ihnen ein paar Stellen genannt, wo das deutlich wird im Römerbrief. Hoffentlich kann ich dann auf dem Weg nach Spanien bei euch hereinsehen, bei euch einige Zeit bleiben, damit, wie es Römer 1 steht, ich auch bei euch Frucht schaffen kann. Aber jetzt kommen wir zu B. Auf die Frage, warum wurde denn der Brief an die Gemeinde zu Rom an die Spitze aller Briefe gestellt? Es konnte auch klar werden, auch in der Welthauptstadt Rom hat Jesus etwas zu melden und etwas zu bieten. Trotz des ganzen Religionsmischmaschs, trotz des alten Rom, trotz der hochstehenden Kultur, obwohl die Juden verfolgt worden waren, trotz der Machtlosigkeit des Christus in der Gemeinde, Jesus hat in Rom etwas zu bieten und damit im Weltreich. Sie müssen sich klar machen, dass auf den Straßen, auf denen sonst die römischen Kaufleute und Soldaten gezogen sind, schon im ersten Jahrhundert Christen bis nach Augsburg, nach Köln, nach Trier gezogen sind. Wir haben in Trier dann ums Jahr 300 die wunderbare Basilika, ein Kirchenbau der Christen. Durch die Verkehrswege des Römischen Reiches hat sich vom Herz des Römischen Reichs aus hinein in alle Adern das Christentum verströmt. Deshalb ist der Römerbrief auch so wichtig, wichtiger als Thessalonicher. Thessalonich ist eine eigene Geschichte, ist schön und gut. Aber Rom war wichtig. Wie Jesus die Weltstadt Rom erobert hat mit der zentralen Frage nach dem Reich Gottes. Und wie bis nach Britannien hinauf, haben wir Kunden, dann die Botschaft von Jesus Christus, die entferntesten Ecken des Römischen Reichs. Deshalb die Frage der Welthauptstadt ist auch ganz wichtig. Deshalb könnte auch ein Grund sein, warum der Römerbrief so weit nach vorne gezogen ist. Wenn heute Billy Graham kommt und wir sagen, du kannst in Cannstatt eine Evangelisation halten, dann wird der Billy Graham sagen, könnte ich nicht zuerst nach Berlin. Also dann komme ich wenigstens in Zeitungen. In Cannstatt weiß ich nicht, ob die Cannstatter Nachrichten einen Bericht darüber bringen. Ich will nicht in die Pampa, sondern ich will in die Hauptstadt. Und deshalb könnte Grund sein, warum der Römerbrief an erster Stelle unter den Briefen steht. Aber noch wichtiger ist C. Es wird die zentrale Frage angesprochen, so, nämlich mit Jesus, kommt das Reich Gottes. So haben wir es eben gelesen. Er predigte von Jesus und vom Reich Gottes aus Mose und den Propheten. Schlussvers von der Apostelgeschichte. Er predigt das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht ist Ihnen im Hinterkopf, dass einmal die Zeitgenossen von Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten, gelehrte Theologen, kamen und gesagt haben, du Rabbi Jesus, woran merkt man denn, wenn das Reich Gottes kommt? Sozusagen gibt es dann Heilungen, hören alle Krankheiten auf? Gibt es keine Nacht mehr? gibt es keine Bosheit mehr. An welchen Zeichen merkt man das, dass Reich Gottes da ist? War die Frage des Judentums. Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht mit auswendigen Gebärden, mit irgendetwas, was man sehen kann, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, was hat denn Jesus damit gemeint? Das ist ein Rätselwort. Hat er doch gemeint, ich bin doch schon da. Bin doch mitten unter euch. Bin mitten unter euch getreten. Da müsst ihr nicht warten, bis eine Sonnenfinsternis kommt oder bis alle Krankheiten aufhören. Ich bin doch da. Das Reich Gottes ist Jesus in Person. Wo Jesus ist, das Reich Gottes. So hat es der Paulus verstanden. Und deshalb ist diese Frage zentral bei ihm. Schluss von der Apostelgeschichte. Er predigte das Reich Gottes und lehrte von Jesus. Wo du Wohnung hast genommen, heißt in einem unserer Choräle, da ist lauter Himmel hier. Hier. Und wenn Jesus mitten unter uns ist in einem Gottesdienst, das Reich Gottes, der Einbruch der Welt Gottes bei uns. Wir können bloß immer staunend und ganz erwartungsvoll da sein, wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hab doch nicht falsche Reichsgottesvorstellungen, als ob da dauernd der Himmel rosenrot wäre oder irgendwas mit auswendigen Gebärden. Ich bin mitten unter euch. Sage, Friede sei mit euch. Teile euch mein Wort zu. Wecke euch euer Gewissen. Sende euch. Mache euch weise. Mache euer Gewissen geschmeidig. Jesus wirkt unter uns. Da ist das Reich Gottes. Komm nicht mit auswendigen Gebärden, sondern ist mitten unter uns. Wenn der Paulus im Römerbrief schreibt, nun, wir denn sind gerecht geworden, Römer 5. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus. Durch ihn haben wir auch Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Wahrscheinlich eins der ersten Bekenntnisse der Christenheit. Wir haben Zugang zu Gott. Das, was die Mithras-Religion versucht, in Mithras-Tempeln wurden Bohlen gelegt, wie so Eisenbahnschwellen. Und man musste sich unter die Bohlen legen und dann wurde ein Stier abgeschlachtet. Und wenn das Blut durch die Bohlen gelaufen ist und den Menschen, der unter den Bohlen lag, mit Blut überschüttet hat, hat man gedacht, jetzt bin ich eingehüllt in die Kraft des Mithras-Stiers. Sagt der Paulus, oh ihr armen Leute. Wenn wir gerecht werden durch Gott, haben wir Frieden mit Gott. Wir brauchen nicht das Blut vom Mithras-Stier. Verstehen Sie, es ist immer Auseinandersetzung, das Reich Gottes ist da bei uns. Weil diese zentrale Frage angesprochen wird im Römerbrief, wie das Reich Gottes Wirklichkeit wird und wie es Erlösung gibt, damit sind wir beim Punkt D. Der Brief an die Gemeinde in Rom ist an Spitze gestellt, weil so deutlich, so konsequent, so eindringlich wie sonst nirgends die beiden zentralen Jesusworte durchkonjugiert werden, bin gekommen zur Erlösung für die vielen und Johannes 3,16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Habt ihr noch Kraft, 5 Minuten. Mir geht's immer mehr auf, dass es das, was die Theologen sagen, eine paulinische Theologie. Paulus hat in seiner Theologie, liebe Zeit, der Paulus hat, würde, wenn er heute noch leben würde, sagen, ihr habt einen Knacks. Ich habe doch keine paulinische Theologie. Ich möchte das, was ich von Jesus gehört habe, möchte ich euch noch einmal abstauben, wichtig machen. Immer wenn der Paulus sagt etwa, wir wissen, wenn unser irdisch Leib diese Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut. Woher weiß er's denn? Weil Jesus gesagt hat, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, würde ich hingehen, euch die Wohnung bereiten. Wenn Paulus sagt, wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, woher weiß er's denn? Weil Jesus gesagt hat, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Das ist nicht der Teufel, sondern Gott. Also, wir werden merken, wenn wir bei Paulus bloß ein bisschen ritzen, werden wir auf ganz viele Jesus-Worte stoßen. Achten Sie mal immer drauf und nehmen Sie einen lila Bleistift oder sowas, wo Anklänge da sind an das, was bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes von Jesus berichtet ist. Und Jesus hat zwei ganz große, wichtige Worte gesagt. Matthäus 20, 28. Will Sie sich aufschreiben, aber steht ja auf dem Zettel auch. Matthäus 20, 28. Und Johannes 3, 16. Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn, damit meint Jesus sich selber, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. In jeder Religion ist wichtig, ich tue was für die Gottheit. Ich schlachte der Göttin Kali eine Ziege. Ich bringe dem Gott Vishnu ein Butteropfer da in Indien. Ich tue was, ich setze mich ein, ich bin gerecht, ich bemühe mich, ein anständiges Leben zu führen, dass der liebe Gott sich freut. Und Jesus sagt, nein, dazu bin ich nicht gekommen, dass ihr vor mir kniet. Herr, ich lege mich vor dir nieder, vor deiner Majestät, dazu bin ich nicht gekommen. Sie müssen mal unsere Lieder durchforsten. Was Jesus sagt, Entschuldigung, möchte doch nicht, dass ihr vor mir niederkniet, sondern ich möchte euch dienen. Bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben für euch. Wozu? Als Vorbild der Nächstenliebe? Zur Erlösung. Ihr müsst doch erlöst werden von eurer Fantasie, von eurer Selbstsucht, von eurem Hass auf so viele Menschen, von eurer Angst vor dem Leben. Der große Nobelpreisträger Bello sagt, wann endlich werden wir erlöst von unserer Selbstsucht, sagt moderner Nobelpreisträger. Die Frage der Erlösung ist zentral. Und das wird im Römerbrief durchkonjugiert. Wer wird mich erlösen? Römer 7, Schluss. Gott sei Dank Jesus. Er ist der Erlöser. Das ist das wunderbare Lied. He is my Redeemer. Er ist der Erlöser. Das Römerbrief. Und das zweite Wort, das im Römerbrief wichtig ist, damit haben Sie schon den Grundton, auf das alle, Johannes 3, 16, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Es muss gar niemand den Erlöser annehmen. Der Paulus stellt im Römerbrief klar, wozu der Glaube gut ist. Und ich wünschte, dass 98% derer, die verkündigen, Pastoren und Pfarrer und Gemeindediakone und was es sonst gibt, mal aus dem Römerbrief wieder lernen, was der Glaube für eine Rolle spielt. Ich muss jetzt auf sehr viele Beerdigungen gehen. Wenn man alt wird, dann geht man fast bloß noch auf Beerdigungen. Wenn man jung ist, wird man zu Hochzeiten eingeladen. Und was ich da für Beerdigungsansprachen höre, es geht ihm nach der schweren Krankheit jetzt gut. Er ist erlöst. Woher wissen die denn das? Der hat lebenslang nicht an Jesus geglaubt. Gott liebt uns, Gott liebt die Welt, Gott hat Gutes vor mit der Welt. Nein, Jesus hat gesagt, auf das alle, die an ihn glauben. Es muss niemand das Heil haben. Das Heil wird angeboten für alle. Aber so wie es bei der Verlobung dazu gehört, dass einer um mich wirbt und ein anderer sagt, ja, ich möchte umworben sein, ich sage ja zu dir, ich beim Glauben auch, er wirbt um mich und ich sage ja. Jetzt lesen wir Römer 1, dass wir auch noch in den Römerbrief kommen, Vers 17, Römer 1, Vers 17. Es wird darin, in diesem Evangelium, dieser Kraft Gottes, offenbart die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott Bestand hat. Sie kommt aus Glauben in Glauben. Ganz schwer zu verstehen. Die Briefe unseres lieben Bruders Paulus sind schwer zu verstehen. Aber nehmen Sie das Bild von der Verlobung. Dass da einer sagt, du, ich hätte dich gern. Lebenslang. Ich hätte dich gern. Du wärst das Glück meines Lebens. Sagt Jesus zu dir. Und du darfst sagen, ja. Ich danke dir, dass du um mich wirbst. Ich möchte zu dir gehören. Aus Glauben in Glauben. Aus Vertrauen in Vertrauen. Die Gerechtigkeit Gottes kommt nicht vom Himmel herunter, wie der Schnee, der da fällt, den müssen wir annehmen oder auch nicht, oder die Hitze, die kommt. Aus Glauben in Glauben. Das konjugiert Paulus im Römerbrief wieder und wieder durch. Wir brauchen Erlösung, weil Jesus gekommen ist zur Erlösung für die vielen. Er möchte nicht sich dienen lassen, sondern er dient uns. Und auf dass alle, die an ihn glauben, die Erlösung bekommen, nicht verloren werden, sondern in ihm das ewige Leben haben. Jetzt haben wir das besprochen, Römer 2, von A bis D, und nehmen gleich die nächsten Abschnitte dazu. Ein einziger Blick in die gegenwärtige Medienwelt, Film, Fernsehen, Bücher, die geschrieben werden, macht klar, das ist doch bis heute die eigentliche Frage, muss unser irdisches Leben sinnlos bleiben oder gibt es Erlösung? Bei dem großen amerikanischen Romanschriftsteller, einem der größten Schilderer der heutigen Sprache, John Updike, Updike geschrieben. Sie brauchen die Bücher nicht lesen, weil da auch viel Dreck drin steht. Toll beschrieben, er sagt, die Not unserer Welt so schlimm wie der Vietnamkrieg, wie die ganze Sexualität und so, die wird dann dargestellt alles. Aber sagt, ohne eine überirdische Erlösung ist unser ganzes Leben doch sinnlos. Sagt ein moderner Schriftsteller, der gar nicht besonderer Christ ist. Ohne dass aus der unsichtbaren Welt eine Erlösung gibt, können wir eigentlich alles vergessen. Wir ahnen doch gar nicht, wie hart am Rand der Resignation alle Menschen leben. Die können sich doch bloß betäuben, sonst müssen sie verrückt werden. Mit unserem Leben. Weiß doch kein Mensch mehr, kein Volkswirt, wo in Asien, Afrika, Amerika, wie man die überhaupt die ökonomische Krise unserer Tage löst. Versteht? Wie der Markt funktioniert, kann Ihnen niemand erklären. Ob wir überhaupt aus der Misere nochmal rauskommen. Dass wir in Deutschland in den Jahren, wo es uns so gut geht wie keiner Generation vorher, die größten Schulden machen und die einer Generation hinterlassen, fragen Sie mal, wer hinter uns geboren wird. Die paar kleine Kinder müssen das ausfressen. Und wie sie es tragen, weiß kein Mensch mehr. Und deshalb betäuben wir uns und machen es so weiter und denken, es geht schon irgendwie weiter. Dabei ist die Frage nach der Erlösung, wie komme ich heraus? Lässt Gott diese Welt laufen oder gibt es eine Gerechtigkeit Gottes? Sind Zentralfragen. Und jetzt freue ich mich, dass ich in den nächsten Tagen ein Stückchen mit Ihnen da hineingehen will in diese Zentralfragen des Römerbriefs. Nächster Abschnitt noch, wir haben noch 3 Minuten. Wir wissen noch einiges über die Heiligen in Rom, an die der Brief gerichtet ist. Dass der Paulus viel gekannt hat, viele auch nicht, dass in der Welthauptstadt viele zusammengeströmt sind Und wir wissen auch einiges über Paulus, den Verfasser des Römerbriefs, und ich habe ein paar Bibelstellen zusammengetragen, damit Sie heute Abend auch noch was zu schaffen haben. Er ist gerade den Heiligen in Rom das ganze und klare Evangelium schuldig aus dem Glauben mit Jesus leben, und er will gerade in Rom Frucht schaffen. Lassen Sie sich nicht rausbringen, wenn manches harte Kost ist. Es ist im geistlichen Leben nicht anders als im geistigen, dass wir nicht bloß von Bildern leben, sondern manches erst in die Ohren kommen lassen müssen, und dann geht es in unseren Verstand, und dann müssen wir es im Verstand bewegen, und manches sickert hinunter auch in unser Herz oder Gewissen und bringt da Frucht. Manches hören wir zum ersten Mal und werden es nicht aufs erste Mal begreifen, und trotzdem ist es ein Einstieg. Und ich freue mich, dass wir miteinander an diese zentrale Aufgabe gehen können, jetzt die wichtigen Kapitel zu besprechen, die jetzt kommen, an denen Paulus durchkonjugiert. Warum ist denn so viel Schlechtigkeit in der Welt? Hat Gott da nicht aufgepasst? Die Frage nach der Gerechtigkeit. Hat Gott nicht die Bremsen reingehauen? Gott muss doch irgendwo, also es war doch gerade so die Ölraffinerie, Benzinraffinerie in Karlsruhe, da gab eine Explosion. Fragt doch jeder, der Zeitung liest, ja, Entschuldigung, haben die das nicht vorher gemerkt, dass da eine Gefahrenstelle ist? Gab es da keinen Hausmeister, der das abstellen konnte oder was? Also, so fragen die Menschen erst recht bei Gott. Warum sind all die Pannen da? Warum ist das moralische Durcheinander da? Warum ist das sexuelle Durcheinander da? Wird behandelt Römer 1, Abvers 18. Und wenn dann jemand sagt, ja, also, die Welt ist doch nicht bloß schlecht, ich weiß gar nicht, warum ihr über alle Schlechtigkeiten redet. Es gibt doch auch anständige Menschen, es gibt doch den Immanuel Kant und der Helmut Schmidt und der Willy Brandt waren doch Vorbilder, und der Teufel, unser Ministerpräsident, ist auch nicht so schlecht. Also gibt, ja, sagt der Paulus, jetzt will ich euch mal einiges sagen, wie das mit den guten Menschen ist, mit den Philosophen und mit den Lehrern, die wir gehabt haben, die Vorbilder waren. Wie es hinter denen in ihrem Leben ausgesehen hat. Das werden wir in den nächsten Tagen durchkonjugieren. Ich freue mich darauf und möchte jetzt mit Ihnen noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, vielen Dank, dass du unser menschliches Sehnen nach Erlösung gehört hast. Und dass du gekommen bist als der Erlöser. Jetzt lass deine erlösende Macht bei uns auch bis zu unserem Verstand und bis zu unserem Herzen durchdringen, dass wir begreifen, wie herrlich und verlässlich das ist, was du uns durch deinen Apostel Paulus mitteilen lassen willst, dass wir fest werden im Glauben und neu das ernst nehmen, dass du dich mit uns verloben willst in Ewigkeit. Amen.